Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. So wurde vor gut 360 Jahren über Jesus und das, was man sich von ihm wünschte, mit ihm gemeinsam wünschte, ausgedrückt. Und der Wunsch, der dahinter steckt, ist bis heute derselbe. Allerdings würden wir es heute wahrscheinlich etwas anders ausdrücken. Denn als vor 2000 Jahren ein lokaler, wie es heute heißen würde, Influencer oder damals sagte man Wanderprediger durch die Lande zog, durch sein Heimatland am Mittelmeer, sammelte er Follower, Jünger genannt, und bekommt nach seinem Ableben in verschiedenen sozialen Gruppen viele Likes, die in jener Zeit, ja, begeisternde Zustimmung wahrscheinlich genannt worden wären. Und in erstaunlich kurzer Zeit entwickelt sich eine große Glaubensgemeinschaft, die die Welt umfasst und umspannt. Und nicht nur das. Schon wenig später wird wegen dieses verblüffenden Mannes kurzerhand das gesamte Weltgeschehen neu definiert. Seitdem teilen wir Epochen in vor und nach Jesus Christus. Denn offensichtlich hatten viele Menschen den Eindruck, dass dieser Influencer, dieser Mensch, der so viel Einfluss genommen hat, ein welthistorisches Ereignis war. Sein Leben auf dieser Erde. Ein so unglaubliches Ereignis, ein Einschnitt, ein Paradigmenwechsel der ganzen Welt, dass nichts mehr ist wie vorher, nach ihm. Alles verändert. Mit ihm kam etwas völlig Neues in diese Welt, das alles veränderte, alles und jede und jeden einzelnen Menschen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, dass Männer und Frauen seit über 2000 Jahren versuchen, hinter das Geheimnis dieses Mannes zu kommen, ihm auf die Spur dieses Menschen zu kommen, was ihn ausmacht, was ihn so faszinierend macht. Weil sie nach wie vor von dieser einzigartigen Botschaft der Liebe, die er mitgebracht hat, fasziniert sind. Ja, begeistert, manchmal vielleicht auch irritiert. Keine andere Person als Jesus Christus wurde auch künstlerisch so oft dargestellt und gedeutet. In Bildern, Skulpturen, Kompositionen und Texten. Jesus, der Mann, der von sich sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, wie wir es vorhin durch die Jahrhunderte gesehen haben. Menschen lesen immer und immer wieder die alten Texte und finden immer wieder etwas Neues darin. Ostern neu erleben, da sind wir drin, mitten in dieser Kampagne. Und ich glaube, dass es, wenn man das möchte, Ostern neu erleben, man sich mit diesem Mann auseinandersetzen sollte. Was hat er gesagt? Wie hat er gelebt? Was war ihm das größte Anliegen? Wofür steht Jesus eigentlich? Wofür ist er eigentlich gekommen? Und was wollte er uns eigentlich sagen? Einen kleinen Einblick hat uns der Prophet Jesaja gerade schon gegeben, was er für Anliegen hatte, was er umsetzen wollte. Aber fangen wir doch mal ganz elementar an. Nomen est omen. Wofür steht Jesus eigentlich mit seinem Namen? Jesus Christus ist ja nicht einfach Vor- und Nachname. Nicht so wie Max Müller oder Susanne Schmidt. Sondern schon sein Name beinhaltet das Programm, das, was er uns mitgeben wollte. Jesus. Jeshua im Aramäischen bedeutet Gott rettet oder Gott ist die Rettung. Und Christus dagegen ist gar kein Name, sondern ein Titel. Die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, der Gesalbte, wurde von Gott, wir haben es gehört, schon lange vorher im Alten Testament als Retter angekündigt, der ein himmlisches Reich der Gerechtigkeit und des Friedens errichten wird. So wurde er angekündigt. Und ist doch logisch, dass Menschen, die so lange warten, zunächst einmal irritiert sind oder fragend werden, als Jesus nun zu Beginn seines Wirkens in der Synagoge aufsteht und behauptet, hey, ich bin's. Das, was ihr gerade gehört habt, dieses uralte Versprechen, von dem Gott euch schon lange, lange vor mir erzählt hat, das ist heute eingelöst worden, mit mir. Und die Anwesenden wunderten sich verständlicherweise. Wie kann denn das sein? Das ist doch der Sohn von Josef. Wieso soll er jetzt gerade dieser Messias, auf den wir so lange warten, sein? 700 lange anstrengende Jahre sind vergangen zwischen der Ankündigung und der Erfüllung. Und jetzt hörten die Menschen direkt von Jesus, ja, das bin ich. Ich bin das. Und es war ein Schock für die damaligen Juden. Ein Schock, dass plötzlich einer aufstand und sagte, all das, was darüber gesagt wurde, das gilt für mich, ist in mir Wirklichkeit und Wahrheit geworden. Ist dieser Typ, könnte ich mir vorstellen, haben sich einige gefragt, wirklich der angekündigte Messias oder vielleicht nur ein Spinner? Die einen konnten es nicht fassen, dass endlich nach so vielen Jahrhunderten der versprochene Retter da sein sollte, den sie so sehnlich erwartet haben. Und die anderen waren skeptisch, auch verständlich. Schließlich behauptete ja dieser Jesus dadurch, dass er Gottes Sohn ist. Und für jüdische Gelehrte eine klare Gotteslästerung. Einer der Gründe, warum er ja auch später dann zum Tod verurteilt wird. Und nachdem sich Jesus dann in der Synagoge öffentlich geoutet hat als Messias, als Sohn Gottes, fingen intensive Wanderjahre an. Und in diesen Jahren tat er vor allem drei Dinge. Er predigte, das haben wir schon gehört, in der Synagoge, in Gotteshäusern, aber nicht nur dort, sondern auf der Straße, auf Marktplätzen, sogar auf Burgen oder Booten. Kein Platz war dafür ungeeignet. Überall dort, wo Menschen ihn hören wollten, hat er gepredigt. Und dabei sammelt er fleißig Anhängerinnen und Anhänger. Vor allem unter den Fischern wird er fündig, unter einfachen Handwerkern, aber auch unter Zöllnern und Prostituierten. Ganz oft mit den Worten, komm mit und schau mal, ob das, was ich der Welt zu geben habe, eine Veränderung hervorruft. Überzeug dich selbst. Und als drittes heilt er Menschen. Durch seine Worte, aber auch dadurch, dass er wirklich von Krankheit befreit. Und im Neuen Testament wird überall an vielen Stellen von Menschen erzählt, die zu Jesus hinströmen. Große Mengen. Er ist zeitweise wie ein Magnet, wie er auf die Menschen wirkt, weil sie sich von ihm Hilfe erhoffen und weil seine Botschaft sie mitreißt. Und ein eingefleischter Fan von Jesus ist Paulus, der viel über Jesus nachgedacht und geschrieben hat und jubelt in einem seiner Briefe, seht doch, jetzt ist sie da, die vollkommene Zeit, jetzt. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung da. Klingt doch alles ganz gut und schön, wie es hier beschrieben steht über Jesus. Aber was ist denn eigentlich das vollkommen Neue, das Jesus in die Welt bringt? Dieses Vollkommene, was beschrieben wird. Das fundamental Andere, was einen Begriff wie Zeitenwende überhaupt rechtfertigen würde. Ja, Jesus versteht sich einerseits als Gottes Sohn, als von Gott geschickter Menschensohn, weigert sich aber auf der anderen Seite auch, die Wünsche seiner Landsleute nach einem gewaltsamen Staatsstreich und der Befreiung umzusetzen. Denn er will gar nicht vordergründig gesellschaftliche Verhältnisse in Israel umwandeln, sondern er will die Lebenseinstellung der Menschen verändern. Und das aus gutem Grund, weil er weiß, dass ein System am nachhaltigsten verändert wird, wenn man die Menschen verändert. Wenn die Menschen von sich aus ihr Verhalten verändern, dann wird sich das System ändern. Vielen, die jetzt die Ersten sind, sagte Jesus, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Jesus also stellt ein Reich, eine Gesellschaft vor, in dem die geltenden gesellschaftlichen Regeln auf den Kopf gestellt werden sollten. Er wollte Veränderungen herbeiführen. Ein Reich, in dem die Menschen zu einem Verhalten nach neuen Maßstäben aufgerufen werden. Er sagte auch, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und ich glaube, da ist auch das Herzensanliegen von Jesus am deutlichsten zu spüren. Dass man mit wenigen Worten zusammenfassen kann. Lasst uns die Liebe zum Maßstab all unseres Seins und unseres Handelns machen. Und zwar aus gutem theologischen Grund. Weil Gott die Liebe ist, ist es doch nichts mehr wie recht, die Liebe allein handeln zu lassen. Denn wer aus Liebe handelt, handelt immer im Sinne Gottes. Ja, mehr noch, wer von Liebe erfüllt ist und sich davon leiten lässt, der wird immer wieder auch das erleben, dass es Begeisterung gibt und die Fülle des Lebens, von der Jesus immer wieder schwärmt in seinen Predigten. Und als Jesus von einem jüdischen Gelehrten gefragt wird, direkt danach, was ist denn deine wichtigste Botschaft eigentlich? Wozu bist du eigentlich da? Wie kann man das auf einen Nenner bringen? Wie fasst du das zusammen, was du uns sagen willst? Da sagte Jesus, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dazu kommt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das alles entscheidende Gebot. Denn wer aus Liebe handelt, der bringt einen anderen Geist in das Umfeld und er verändert dadurch die Wirklichkeit. Jeder, der aus Liebe handelt, wird eine Veränderung hervorrufen. Wenn wir vielleicht manchmal denken, wir können doch gar nichts verändern. Doch, alleine schon dadurch, aus Liebe zu handeln, wird Veränderung herbeiführen, wird etwas anderes erschaffen. Und Jesus geht sogar so weit zu sagen, dass er sagt, wenn ihr wissen wollt, woran ihr meine Jünger erkennt, also die Menschen, die meine Botschaft verstanden haben, dann ganz einfach daran, dass sie einander lieb haben. Und als Jesus gekreuzigt, gestorben, auferstanden, nochmal erschienen, wieder verschwunden war, stand für den kleinen Fanclub, den er hinterlassen hat, die Frage im Raum, wie soll es denn jetzt weitergehen? Jetzt ist er weg. Und sie brauchten einen kleinen Motivationsschub zu Pfingsten, als sie da zusammen hockten. Plötzlich braust der Wind durch das Gebäude und Feuerflammen tanzen umher und setzen sich auf die Köpfe der Anwesenden. Gerade noch unsichere, fragende Menschen. Und plötzlich stürmen diese Frauen und Männer hinaus und fangen leidenschaftlich, sogar in Sprachen, die sie gar nicht vorher konnten, an, anderen von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und diese ausgelassene Begeisterung, dieses Weitergeben dieses Jesus-Teams und ihrer Erfahrungen, ihrer Freude, ihrer Erkenntnisse schlägt plötzlich ziemlich hohe Wellen. Und schon nach kurzer Zeit entsteht die erste christliche Gemeinde, aus denen dann wieder Einzelne losziehen, um an Neugierige heranzutreten und sie zu einer Freundschaft mit Jesus einzuladen. Und dann sprießen Gemeinden wie Pilze aus dem Boden. Faszinierend, finde ich. Wie haben die das gemacht? Wie hat das damals funktioniert? Was haben sie getan? Ich glaube einfach, dass sie diese Botschaft der Liebe mit Leben gefüllt haben. Sie haben geliebt. Sie haben eine Gemeinschaft aufgebaut, in denen die Dinge völlig anders gehandhabt wurden, als es in der Gesellschaft damals üblich war. Kein Unterschied mehr zwischen Sklaven und Herren, zwischen Mann und Frau. Gegenseitige Achtung und Wertschätzung von anderen als ein vom Himmel geliebtes Geschöpf. Unabhängig vom Rang, Namen, Geld, oder was auch immer. Und die ersten Kritiker, die das etwas skeptisch beäugten, gaben dann den ersten christlichen Gemeinden auch einen Spitznamen, der allerdings nicht positiv gemeint war, sondern eine Herabwürdigung sein sollte. Sie nannten sie, das sind die, die einander so lieb haben. Gemeint ist natürlich, oh, schau dir mal diese unverbesserlichen Gutmenschen an, diese verträumten Idealisten, diese vermeintlichen Weltverbesserer. Aber die Glaubenden haben darauf ganz einfach nur reagieren können und freudestrahlend antworten können, hey, wir sind die, die einander lieb haben. So werden wir von anderen gesehen. Vielen Dank für diesen Ehrentitel. Dankeschön dafür, dass ihr uns so wahrnehmt. Und danke Gott, dass wir so wahrgenommen werden, weil du uns die Möglichkeit dazu gibst. Vor rund 2000 Jahren hat Gott uns ein für alle Mal gezeigt, wie er ist und was er möchte in seinem Sohn. Die Jünger damals und wir heute haben also alle notwendigen Infos und Anregungen bekommen, die wir zum Glauben brauchen. Und jetzt sind wir wie damals die Jüngerinnen und Jünger genauso aufgefordert, so weiterzumachen, davon zu erzählen, das weiterzugeben, Gerechtigkeit zu leben, Liebe zu leben, Gefangene oder wen auch immer Jesus alles mit aufnimmt. Eigentlich müsste man sagen, jeden einzelnen Menschen. Und überall da, wo sich die Liebe als Himmelsmacht erweist und Menschen einander begegnen in Liebe, da geht der Himmel über uns auf. Und dadurch verändern wir uns und die Welt gleich mit. Und je mehr Menschen sich dieser Quelle der Liebe anvertrauen, desto größer ist die Chance und die Möglichkeit, Veränderungen in der Gesellschaft, in der Familie, im Umfeld durchzusetzen. Ostern also neu zu leben oder nach Ostern erneuert und verändert zu leben, ist eben auch eine große Herausforderung. Anderen vor Augen zu führen, dass Glauben nicht ein einfaches Fürwahrhalten ist, sondern ein grundsätzlicher Perspektivwechsel damit verbunden ist. Weil Jesus uns dazu einlädt, seit der Zeit, seitdem er auf der Erde war, bis heute, verschenke dein Herz an etwas, das dein Leben hell, weit, fröhlich, erfüllt und frei macht. Denn genau das passiert, wenn ihr euch auf die Liebe meines Vaters einlasst, die ich in Menschengestalt verkörper. Diese Liebe und ihre Ausdrucksformen sind so unglaublich vielfältig und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das heute auszuleben, in die heutige Zeit zu übersetzen und diese Ausdrucksformen der Liebe neu zu entdecken und weiterzugeben. Und dann werden wir auch Ostern neu erleben. Amen.